Hallo und willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kindheit und Familienbildung und Life-Coach. Und mit dem heutigen Interview möchte ich nicht nur Alleinerziehende und Interessierte erreichen, sondern auch gerne Fachkräfte, denn ich denke, heute teilen wir Informationen, die in die Breite gestreut werden sollten. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich habe Dr. Med. Michael Hipp zu Gast und wir sprechen über psychisch belastete und erkrankte Elternteile und welche Auswirkungen dies auf ihre Erziehungsfähigkeit und auch auf die Entwicklung ihrer Kinder haben kann, auch insbesondere vor dem Hintergrund einer familiären Trennung, einer hochstrittigen Trennung. Ich möchte hier eine kurze Triggerwarnung vorab aussprechen, denn möglicherweise könntest du manche Inhalte dieses Gesprächs als belastend empfinden, wenn wir über psychische Erkrankungen sprechen. Wir sprechen über Partnerschaftsgewalt und auch das Thema Kindeswohlgefährdung. Solltest du also das Gefühl haben, dass diese Themen dich belasten könnten, dann bitte ich dich, dieses Interview nicht zu hören. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Freude und Erkenntnis beim Zuhören. Es ist ein wirklich sehr, sehr spannendes und interessantes Gespräch geworden und ich bin mir sicher, dass du hier heute einiges für dich mitnehmen kannst. Lieber Herr Hipp, ich freue mich so sehr, dass ich Sie heute als Gast in meinem Podcast begrüßen darf. Sie sind Arzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und haben meiner Meinung nach auch einen ganz spannenden beruflichen Werdegang hinter sich. Und Sie halten unter anderem Vorträge für Fachkräfte zum Thema Umgang mit belasteten Familiensystemen. Ich habe Sie auch schon live bei einem Fachvortrag erleben dürfen und war auch so wie viele andere Kollegen ganz begeistert, zum einen von Ihrem Know-how, aber auch von Ihrer Art und Weise, das alles zu vermitteln. Deshalb so schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, hier zu uns zu sprechen. Vielen Dank. Und ja, zu Beginn stellen Sie doch gern Ihre Arbeit einmal selbst vor, wer Sie sind und wie Sie dazu gekommen sind, zu dem, was Sie heute machen.
Ja, vielen Dank, Frau Herder. Ja, ich habe bis vor 6 Jahren im sozialpsychiatrischen Dienst in Hilden, zuständig für das südliche Kreisgebiet Mettmann, gearbeitet. Und ich bin mit dem Thema kinderpsychisch kranke Eltern schon sehr früh, 1998, in Kontakt gekommen, als ich zusammen mit einer Kollegin der Erziehungsberatungsstelle ein Präventionsprojekt KIPKEL, kinderpsychisch kranke Eltern, ins Leben gerufen habe, wo wir Kinder, die älter sind als 5 Jahre, kindgerecht Informationen gegeben haben zum Krankheitsbild ihrer Eltern und das natürlich mit der entsprechenden Elternarbeit verbunden habe. Wir mussten allerdings schon bald feststellen, dass wir selbst im Alter von 5 Jahren häufig schon zu spät kommen. Das heißt, viele der uns vorgestellten Kinder hatten schon Zeichen einer Bindungsstörung, das heißt Dysregulationen, motorische sprachliche Entwicklungsverzögerungen, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und Verhaltensoriginalitäten. Das heißt, es ging gar nicht so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten, um Prävention, also Vorbeugung, sondern in vielen Fällen schon um Reparatur, um Therapie. Ich habe deswegen 2006 meinen Aufmerksamkeitsfokus um den frühkindlichen Bereich erweitert und habe eine Kooperationsvereinbarung mitinitiiert zwischen den Institutionen des Gesundheitswesens, vor allem aber auch der Erwachsenenpsychiatrie auf der einen Seite und der Kinder- und Jugendhilfe auf der anderen Seite. Wir haben ein standardisiertes Vorgehen abgesprochen, wenn wir auf eine Familie stoßen, wo wir nur den Verdacht haben, es könnte sich um einen psychisch kranken Elternteil handeln. Und zu meiner großen Überraschung damals, jetzt ist es keine Überraschung mehr, konnte ich bei allen Eltern, die mir aus dem Bereich der Familienhilfe vorgestellt worden sind, in deren Vorgeschichte bindungsbelastende und traumatische Ereignisse nachweisen, also physische, emotionale Vernachlässigungen, Bindungsabbrüche wie beispielsweise Pflegeeltern oder Heime, Gewalt, sexualisierte Gewalt und vieles andere mehr. Bei diesen Eltern musste ich sehr, sehr häufig auch eine Multiproblemkonstellation feststellen. Das heißt, die haben häufig auch Probleme mit Erwerbstätigkeit, sind im Jobcenter-System, haben Probleme mit der Geldeinteilung, Überschuldung, Probleme im Umgang mit den Behörden, Probleme mit der Haushaltsorganisation bis hin zur Vermüllung, Probleme, auch wenn sie einen Migrationshintergrund haben, mit der sprachlichen und kulturellen Anpassung, manchmal sogar mit dem Einhalten des Rechts. Das heißt, die Einschränkungen, die wir im Bereich der Erziehungsfähigkeit beobachten, ist häufig nur ein Teilaspekt einer allgemeinen psychosozialen Funktionsbeeinträchtigung. Ein zweites Problem, was wir in diesem Feld sehr, sehr häufig sehen, ist, dass diese Eltern nicht diagnostiziert sind. Das heißt, viele Eltern gelten offiziell nicht als psychisch krank Und sie haben auch gar kein Interesse, diagnostiziert zu werden. Einmal, weil sie vielleicht sich gar nicht selbst so reflektieren können. Das ist ein typisches Merkmal von psychischen Erkrankungen, dass die Menschen die eigenen Defizite nicht wahrnehmen können, weil sie eine ganz andere Realitätswahrnehmung haben. Oder dass sie Angst haben vor Stigmatisierung, Ausgrenzung oder dass ihre Erziehungskompetenz in Zweifel gezogen und ihre Kinder in Obhut genommen werden könnten. Das heißt, viele Fachkräfte, die auch mit den Eltern arbeiten wollen, stehen vor dem Problem, dass sie in einer Grauzone arbeiten. Das heißt, sie gehen erstmal davon aus, dass die Eltern eben gewisse Sozialisierungsdefizite haben. Das heißt, man muss die informieren, beraten, aufklären. Dann werden die Informationen aufnehmen, verstehen, umsetzen und irgendwann können die dann nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe ihre Kinder wieder autonom erziehen. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht häufig ganz anders aus, denn viele dieser Eltern haben einen ganz anderen Hilfebegriff. Das heißt, für die ist Hilfe bedingungslose Entlastung und Versorgung und Reparatur der Kinder, dass die besser handhabbar sind. Das heißt, die geben den Helfern keinen Veränderungsauftrag, sondern nur einen Versorgungsauftrag. Das heißt, wenn die Helfer an die Familien herantreten und sagen, wir beraten sie, was sie anders machen könnten, dann treffen die auf Unverständnis, weil was soll ich denn anders machen? Das Problem sind ja die äußeren Umstände. Also das Problem ist vielleicht mein Ex-Ehemann oder der Vater der Kinder oder die Mutter der Kinder oder das Problem ist doch die Kita oder das Problem ist doch die Schule oder das Problem ist doch mein Arbeitgeber oder das Problem sind meine Kinder an sich. Das heißt, habe damit nichts zu tun, die äußeren Umstände. Ich möchte keine Verantwortung dafür übernehmen. Ja, und das große Problem ist, ein Mensch, der sich nicht verändern will, und das werden wir in unserem Podcast vielleicht jetzt noch häufiger mal diskutieren müssen, ein Mensch, der sich nicht verändern will, der wird sich natürlich auch nicht verändern. Also Ziele, die beispielsweise ein Jugendamt formuliert, was denn eine Mutter oder ein Vater anders machen müssten, bleiben Theorie und werden dann einfach nicht aufgenommen. Und dann entstehen dann nur Konflikte. Das heißt, die Eltern fühlen sich überfordert, die fühlen sich kontrolliert, die fühlen sich bevormundet und wollen dann die Hilfe so rasch wie möglich loswerden. Das ist so das Dilemma, das wir in diesem Bereich sehen und wo wir immer wieder in die Diskussion kommen müssen, wie gehen wir mit dieser Zwickmühle um.
Ja, vielen Dank. Ja, das war jetzt viel für den Start, was Sie da schon alles beobachtet haben.
Ja.
Ich erinnere mich, Sie haben auch erzählt, Sie haben ja auch schon als Gutachter gearbeitet, auch fürs Familiengericht. Das heißt, Sie haben ganz schön viele Familien oder belastende Systeme kennengelernt. Was würden Sie denn sagen, was sind denn so die häufigsten Belastungen, die Sie beobachten oder wo sind da so die Punkte, wo Sie sagen, da müsste man eher ansetzen, weil wie Sie gerade sagen, was von den Fachkräften dann als Hilfe geboten wird, dass es eigentlich nicht die richtigen Hilfen sind in dem Moment für die Familien.
Genau. Ja. Also alle Fälle, die vor das Familiengericht kommen, sind ja eigentlich schon Ausdruck, dass Hilfeprozesse versagt haben, dass Hilfeprozesse nicht erfolgreich waren. Und in ganz vielen Fällen liegt das eben daran, dass einmal die Fachkräfte mit pädagogischen Mitteln versuchen, psychopathologische, also krankheitsbedingte Auffälligkeiten zu verändern. Mit Pädagogik gegen Krankheit vorzugehen, ist manchmal sehr schwierig. Das heißt, da muss man noch spezifische Kenntnisse haben, die viele Fachkräfte einfach nicht besitzen, weil sie eben Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen sind oder Erzieher, Erzieherinnen oder welche Berufsgruppe sie auch im pädagogischen Bereich haben. Das gilt natürlich auch für die Lehrpersonen in den Schulen oder auch den pädagogischen Fachkräften in den Kitas. Das heißt, von dieser Seite her besteht häufig eine unzureichende Fähigkeit, mit solchen Menschen in Kontakt zu treten. Auf der anderen Seite haben wir eben das von mir bereits schon erklärte oder beschriebene Phänomen, dass schwerer psychisch kranke Menschen, gerade wenn sie sogar Persönlichkeitsstörungen haben, sich selbst nicht richtig aus der Metaposition heraus reflektieren können. Und sie können die Perspektive nicht wechseln. Und sie können sich nicht in andere Menschen einfühlen. Das heißt, sie sind nicht ausreichend empathisch. Aber genau das brauchen ja Eltern, um Kinder zu erziehen. Sie brauchen ja diese emotionale Resonanzfähigkeit. Das heißt, gerade im frühkindlichen Bereich sind Kinder absolut von der Resonanzfähigkeit, von der Responsivität, also der Fähigkeit der Eltern abhängig, ihre Signale wahrzunehmen, also die Bedürfnissignale wahrzunehmen, diese Signale richtig zu deuten und zeitnah regulierend einzugreifen. Ja, und wenn Eltern das eben nicht können, weil sie eben in ihren Bedürfnissen gefangen sind und die Bedürfnisäußerungen der Kinder mit Unverständnis gegenüberstehen, also die diese Bedürfnissignale entweder ignorieren, also gar nicht reagieren, das führt dann dazu, dass die Kinder emotional vernachlässigt werden. Das ist die eine Sache. Oder dass sie gar ärgerlich reagieren, ablehnend reagieren oder hilflos und ängstlich. Das heißt, sie haben gar kein stabiles Fürsorgesystem. Das heißt, wenn die Kinder Angst, Trostbedürfnis, Ärger und Hunger zeigen, müssen Eltern normalerweise Beruhigung, Tröstung, Nährung und Schutz zeigen. Und in diesen Fällen, die ich gerade beschrieben habe, ist es so, dass wenn die Kinder Angst, Trostbedürfnis und Ärger zeigen, die Eltern eben auch Angst, Trostbedürfnis und Ärger zeigen. Das heißt, die dysregulierten Kinder haben dysregulierte Eltern. Und das führt natürlich dazu, dass diese Kinder nicht so reguliert werden, nicht so geschützt werden, nicht so gefördert werden, wie diese Kinder das unbedingt brauchen. Und wenn jetzt Helfer in diese Familiensysteme kommen, aus welchem Grund jetzt auch immer, dann merken sie sehr schnell, dass auch sie von den Eltern nicht verstanden werden. Das heißt, die Hinweise, die sie den Eltern geben, sich doch mehr auf die Kinder einzulassen, werden nicht verstanden oder werden als Angriff und Kritik gewertet oder Kontrolle und werden dann abgelehnt. Und wenn sich daraus eben eine Konfrontation ergibt, ist das dann der Punkt, wo dann häufig das Familiengericht angerufen wird mit der Überschrift, die Eltern nehmen keine Hilfe an. Das Familiengericht muss nun entscheiden, liegt das an einer grundsätzlich unzureichenden Erziehungsfähigkeit der Eltern, das heißt, müssen im Extremfall die Kinder sogar aus der Familie herausgenommen werden, oder kann man den Eltern noch Vorgaben machen, kann man den Eltern klar machen, worum es geht, sodass die vielleicht dann doch in ihrer Bereitschaft gestärkt werden, diese Hilfen noch anzunehmen und sich auf einen Weg zu machen. Das heißt, wenn sie sich mit solchen Eltern auseinandersetzen, kommt es weniger darauf an, wie sie die Fähigkeiten der Eltern in diesem Zeitpunkt mit den Kindern umzugehen, sondern sind die Eltern bereit, sich in Entwicklung zu begeben, das heißt, sich auf den Weg zu machen, ihre Erziehungsfähigkeit, ihre Feinfühligkeit, ihre Resonanzfähigkeit zu verbessern. Wenn die Eltern dazu bereit sind, dann kann man auch mit großen Defiziten arbeiten. Dann wird man auch vieles, was die Eltern vielleicht nicht so können, kompensieren, also ausgleichen können. Wenn die Eltern aber sagen, ich habe mit allem nichts zu tun, lasst mich in Ruhe, ich kann meine Kinder schon gut genug erziehen, ich bin nicht daran interessiert, da irgendwelche Hinweise noch zu bekommen, dann ist faktisch das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann muss eine andere Instanz entscheiden, wie es weitergehen soll.
Jetzt ist ja dieser Podcast, ich erreiche ja sehr viele Trennungsfamilien, vor allem sehr viele alleinerziehende Mütter. Was ist Ihre Erfahrung, wie ist das in Trennungsfamilien, wenn es jetzt so ist, dass mindestens ein Elternteil psychisch belastet ist oder da vielleicht sogar eine Störung vorliegt? Inwiefern hat denn dann das andere Elternteil da einen Einfluss, mit gegenzusteuern? Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt zum Beispiel als Alleinerziehende, oder der Kontakt zum Vater und zum Kind, das ist nicht gesund, vielleicht habe ich mich sogar getrennt, weil es schwierig war durch irgendeine Erkrankung, habe ich da irgendeinen Einfluss dann als hauptbetreuende Bezugsperson, den ich da nehmen kann, um das Kind da irgendwie zu unterstützen?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig, weil wenn es schon zur Trennung gekommen ist, ist mit Sicherheit schon viel versucht worden. Das heißt, viele Versuche der Kompromissbildung, der Schlichtung, des gegenseitigen Verständnisses sind ja schon gescheitert. Das heißt, da sind wir schon am Endpunkt einer Entwicklung, die eher ungünstig war. Und in diesem Endpunkt dann die Eltern wieder ins Gespräch zu bringen, ist eine besondere Herausforderung. Das heißt, wir sehen ja häufig, wenn ein Elternteil, manchmal ist es ja sogar der Fall, dass beide Elternteile betroffen sind, wenn also ein Elternteil eine psychische Belastung hat, ist das ganz häufig, dass das sich besonders auf die Beziehungsebene auswirkt. Das heißt, psychische Erkrankungen sind immer auch Beziehungserkrankungen. Die gehen meist darauf zurück, wenn natürlich gibt es auch genetische Einflussfaktoren, das ist ganz klar, das darf man nie vergessen. Aber häufig gehen sie darauf zurück, dass die Eltern selbst in ihrer Kindheit ungünstige Bindungs- und Versorgungserfahrungen gemacht haben. Das heißt, das, was sie als Kinder nicht gelernt haben, das, was sie als Kinder erfahren haben, das wiederholen sie ganz häufig dann auf der Eltern- auf der Erwachsenenebene. Das heißt, statt zu sagen, ich will das jetzt nicht mehr machen, oder sie sagen auch manchmal, ich will das besser machen, aber sie wissen nicht, wie es besser geht. Und ein Grundkonflikt, der aus diesen Beziehungsschwierigkeiten oder ungünstigen Beziehungserfahrungen herauswächst, ist der sogenannte Annäherungsvermeidungskonflikt. Was heißt das? Das bedeutet, dass die Eltern, die ja in ihrer eigenen Kindheit unterversorgt waren, dass sie in Teilen ihrer Persönlichkeit gar nicht erwachsen geworden sind. Das heißt, sie sind kindlich bedürftig geblieben, sie sind abhängig geblieben. Das heißt, sie brauchen eigentlich die Regulation eines anderen, einer anderen erwachsenen Person. Gleichzeitig, und das macht das Dilemma aus, haben sie ja in ihrer Familie diese ungünstigen Erfahrungen gemacht. Das heißt, sie sind misstrauisch. Sie empfinden Nähe als bedrohlich. Sie fühlen sich in Nähe sehr schnell bevormundet, überwältigt, kontrolliert. Das heißt, sie wollen eigentlich unabhängig sein. Also auf der einen Seite wollen sie abhängig sein, brauchen sie die Nähe für das innere Kind, was in ihnen ist, das bedürftige Kind. Gleichzeitig fürchten sie aber die Nähe, weil Nähe sehr schnell mit Überwältigung, mit vielleicht sogar Gefahr verbunden ist. Und das führt dazu, dass diese Eltern, wenn sie erwachsen sind, sich also sehr widersprüchlich verhalten. Meist beobachten wir, dass wenn sie sich verlieben, sie eine ganz enge Beziehung eingehen, also sie können sogar eine sehr, sehr enge symbiotische Beziehung, wie wir die nennen, eingehen, dass aber dann nach einer bestimmten Zeit eine Enttäuschung einsetzt. Das heißt, diese Symbiose, das heißt ja diese Verschmelzung, das heißt, sei so wie ich, sei für mich der gute Elternteil, den ich nie hatte, das geht dann verloren, das wird in Zweifel gezogen, das kann nicht durchgehalten werden. Das heißt, Enttäuschungen sind da zwangsläufig und dann plötzlich erscheint der andere nicht als der gute Elternteil, sondern als der böse Elternteil, als der potenzielle Täter, der etwas Böses von mir will. Und dann in diesen Momenten kippt dann die Situation von einer ganz großen engen Liebe zu einer großen Feindseligkeit, manchmal sogar zu Hass. Und das ist dann manchmal gar nicht mehr zu überwinden. Manchmal entwickelt sich noch eine On-Off-Beziehung. Das heißt, manchmal kommt es dann zu einer Versöhnung, die dann wieder zu einer symbiotischen Nähe führt, die dann wieder abgewechselt wird von der Enttäuschung, von Eifersucht, von Kontrolle und so, dass dann wieder die Trennung erfolgt, bis dann endgültig eine Trennung eintritt. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, weil diese Partner ja dann gegenseitig sehr, sehr misstrauisch sind. Sie haben ja eine lange Geschichte des Scheiterns, der Enttäuschung hinter sich, dann noch einmal in Beziehung zu treten, um eine gute Regelung für die Kinder zu finden. Denn das ist eben ganz wichtig in diesen Bereichen. Gelingt es, den Eltern beizubringen, die Elternebene von der Partnerebene zu trennen. Das heißt zu sagen, ja, auf der Partnerebene seid ihr gescheitert. Das ist sehr schmerzhaft. Da spielen sehr viel Wut, Enttäuschung, Depression auch eine Rolle. Aber das darf nicht dazu führen, dass ihr auf der Elternarbeit, auf der Elternebene nicht mehr mit euch zusammenarbeiten könnt, da das muss getrennt werden. Das heißt, man kann den anderen ablehnen, man kann ihn aber in seiner Bedeutung für die Kinder wertschätzen. Das heißt, er ist kein guter Ehemann gewesen, aber er ist ein guter Vater. Das ist kein Widerspruch. Das ist sehr schwierig, das auseinanderzuhalten, aber das muss gelingen. Und deshalb bei Beratungen sage ich dann immer, ja, ich weiß, Ihr Mann oder Ihre Frau, die haben sich nicht korrekt Ihnen gegenüber verhalten oder Sie haben das so wahrgenommen, dass er sich nicht korrekt verhalten hat. Aber überlegen Sie nochmal, wie ist es für Ihre Kinder? Und deshalb muss man wissen, wenn Eltern nach einer Trennung sehr stark in Konflikt geraten, ist das immer auch ein Loyalitätskonflikt für die Kinder, weil Kinder lieben immer, das ist eine biologische Notwendigkeit, Kinder lieben immer beide Eltern. die können gar nicht anders. Also Kinder lieben immer beide Eltern. Das heißt, wenn Eltern schlecht übereinander reden oder wenn Eltern vor den Kindern einen Konflikt austragen oder gar gewalttätig sind vor den Kindern, ist das immer auch für die Kinder potenziell traumatisierend. Das heißt, dauerhaft schädigend. Deshalb immer wieder erstmal raus aus der Situation, also überhaupt jetzt nicht entscheiden, wer hat was wann gesagt, wer hätte was anders tun müssen, wer ist schuld an der Situation, wer trägt die Verantwortung, dass das erstmal weg ist, das kann man manchmal gar nicht mehr im Nachhinein entscheiden, sondern zu sagen, was ist gut für die Kinder? Nehmen wir wirklich die Kinderperspektive an. Und aus dieser Perspektive heraus kann es gelingen, die Eltern wieder ins Gespräch zu bringen. Also nicht, du hättest doch das tun müssen, du hast doch da gelogen und du hast doch nicht. Nein, was können wir jetzt tun, damit die Trennung, die halt vollzogen worden ist, für die Kinder möglichst wenig belastend verläuft und da ein gegenseitiges Verständnis erzeugen?
Ja, und jetzt haben Sie vorhin beschrieben, dass es im Falle von psychischen Erkrankungen oder auch Persönlichkeitsstörungen ja so ist, dass ein Elternteil überhaupt nicht in der Lage ist, wirklich empathisch zu sein. Also beziehungsweise auch eine Metaebene einzunehmen, sich zu reflektieren, Empathie zu zeigen. Und jetzt klingt es ja total sinnvoll, was Sie sagen, dass man in Elternberatung sagt, so, Sie müssen es schaffen, von dieser Paarebene auf die Elternebene zu kommen. Aber erfordert das nicht auch ein Stück weit Reflexion beziehungsweise eine Metaebene einzunehmen, eine andere Perspektive einzunehmen, um dann die Dinge für das Kind gesund zu regeln? Ist das nicht zum Teil schon eine Überforderung, die es für psychisch erkrankte Eltern herstellt, oder? Ja. Also würde ich jetzt annehmen, dass das schon überfordernd dann ist.
Da haben Sie recht. Es gibt die sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist eine Störung, die darin besteht, immer nur in Gut und Böse denken zu können. Das heißt, es gibt Menschen, die sind rein gut, die sind ideal, die sind perfekt. Oder wenn sie das nicht sind, dann sind sie böse, gefährlich, also ganz, ganz schreckliche Menschen. Wenn das in einer Paardynamik entfesselt wird, das heißt zuerst diese Symbiose, die ich Ihnen gerade erklärt habe, das heißt eine ganz enge Verbindung, dann diese große Enttäuschung, dann geht es von der idealen Partnerin, also wenn ich jetzt mal vom Mann spreche, von der idealen Partnerin geht es dann plötzlich zur gefährlichen, bedrohlichen, vollkommen moralisch abwegigen Partnerin. Das heißt, wenn das aber so extrem ist, dass die Partnerin oder jetzt im umgekehrten Fall der Partner ein so böser Mensch ist, durch und durch böse, dann kann er natürlich auch kein guter Elternteil sein. Also ein Mensch ist ja dann rundum böse. Das heißt, wenn ich dann im Umgangskontakt mein Kind diesem bösen Menschen ausliefere, dann gefährde ich ja auch das Kind. Das heißt, ich muss das Kind ja schützen vor dem bösen anderen. Das ist aber eine pathologische Sicht. Das heißt, der andere ist, wenn man das von außen betrachtet, gar nicht so böse, wie der psychisch kranke Elternteil das eben jetzt wahrnimmt. Aber das ist eine Realitätswahrnehmung, eine verzerrte Realitätswahrnehmung, die der psychisch erkrankte Elternteil gar nicht verlassen kann. Der ist in dieser Position faktisch eingegraben. Er ist faktisch im Schützengraben gegen den Feind. Der andere ist der Feind. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass das Kind ebenso gegenüber dem Bösen geschützt werden muss. Und Berater, die von außen in diese Familien reinkommen, beispielsweise das Jugendamt, dann muss man wirklich sagen, dann merkt man plötzlich, dass man auf Unverständnis stößt. Das heißt, wenn man Kompromisse anbietet, ja, mit dem Bösen kann es keinen Kompromiss geben. Der Böse muss weg. Der darf eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu den Kindern haben. Und das führt, man kann manchmal so weit führen, dass das Kind sich notgedrungen mit dem Elternteil identifizieren muss, bei dem es lebt, weil mit dem hat es ja mehr Umgang, und dass es irgendwann mal sagt, ich möchte aber nicht mehr zum Papa oder ich möchte nicht mehr zur Mama, je nachdem, wo das Kind lebt. Der Papa ist gefährlich. Und wenn man das Kind dann fragt, was ist denn so gefährlich, dann kann das Kind das gar nicht sagen. Das Kind nimmt ja nur die Stimmung der Mutter wahr oder umgekehrt die Stimmung des Vaters wahr, muss sich mit dieser Stimmung identifizieren, sonst gerät es ja in einen permanenten Konflikt, das würden Kinder gar nicht aushalten können. Und dann müssen sie irgendwann mal sagen, ich will aber keinen Umgang mehr zum Vater oder zur Mutter. Und das ist dann natürlich sehr tragisch. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn es der Mutter oder dem Vater gelingt, das Kind so zu programmieren, so zu indoktrinieren, dass es den anderen als ganz böse wahrnimmt, muss es natürlich auch einen Teil von sich selbst als böse wahrnehmen, weil es stammt ja von beiden, es stammt ja von Mutter und Vater ab. Und wenn einer der beiden böse ist, muss es ja auch Teile des Bösen in sich selbst tragen. Das heißt, auch das ist nur eine kurze Lösung, also erstmal eine Lösung, aus dem Spannungsfeld herauszugehen. Ich will nicht mehr zu Papa gehen, ich will jetzt nur noch bei der Mama bleiben. Aber langfristig heißt das ja, mit mir stimmt auch etwas nicht. Und wenn der Papa das dann auch akzeptiert und sagt, okay, mein Kind will nicht mehr zu mir, dann breche ich den Kontakt ab. Dann bleibt irgendwann mal noch so ein Gefühl, Papa hat mich leichtfertig aufgegeben, ich hatte einen Vater, der ist böse, der interessierte sich auch nicht mehr zu mir. Und das ist hat fatale Folgen für das Selbstwerterleben eines solchen Kindes. Das ist eine schwierige Situation. Ist aber, wie gesagt, mit einer reinen Beratung manchmal gar nicht mehr zu lösen. Also Appelle an die Vernunft, die wir ja meist, weil sie wollen ja immer aufklären, sind ja Appelle an die Vernunft, da stoßen wir ganz schnell an die Grenzen. Und das sind ja die Punkte, wo dann auch das Familiengericht dann angerufen wird, weil man sagen kann, nee, also wir reden und reden und reden und immer wieder kommt es das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Das ist eben dann da. Ich möchte nur zum Abschluss auch nochmal sagen, dass es auch ein anderes Problem geben kann. Es kann auch das Problem geben, dass wir beispielsweise einen gewalttätigen Vater haben, der wirkliche Gewalt ausgeübt hat, der also ein Täter ist. Und dann wird vom Amtsgericht oder vom Familiengericht erwartet, dass obwohl der Vater wirklich gefährlich ist, dass dem das Kind dann im Umgang ausgeliefert wird. Das heißt, wenn eine Mutter jetzt sagt, ich möchte, dass mein Kind keinen Umgang zum Vater haben darf, das kann auf der einen Seite bedeuten, die Mutter, ja, ist in dieser Pathologie befangen, das heißt, die dämonisiert den Vater und das hat mit der Realität gar nichts zu tun, sondern mit ihrer Erkrankung. Kann aber sein, dass die Mutter reale Gewalt erlebt hat und nun auch reale Angst hat, und zwar berechtigte Angst. Und das ist immer ganz schwierig, Kindern immer wieder zu dem Täter auszuliefern. Da sind wir in Deutschland noch nicht so weit, dass Kinder da ausreichend geschützt werden. Also meist wird erwartet, dass die Kinder das halt dann auch ertragen, mit so einem gefährlichen Vater zusammen zu sein. Und die meisten gefährlichen Väter, die meisten Täterväter haben keine Einsicht. Das heißt, die sagen nicht, ja, ich war's, ich habe Gewalt ausgeübt, sondern die sagen meist, da war doch gar nicht, ich habe ein bisschen geschubst oder ein kleiner Klaps, das war doch nichts. Oder sie sagen, wenn ich es getan habe, dann war das ja nicht so schlimm und das wird bagatellisiert und das passiert ja auch nicht mehr. Und was sollte ich auch machen? Ich habe ja auch gewarnt, das war ja auch gerechtfertigt, dass ich das gemacht habe. Ich habe ja zweimal gesagt, tu das nicht, und dann muss man ja mal sagen. Das heißt, der Täter bleibt ein Täter, der bereut nicht und der will auch nichts dagegen tun. Und wenn Mütter das erleben, das heißt, einen ehemaligen Partner, also Vater des Kindes, der als Täter hervorgetreten ist und der überhaupt keine Reue zeigt, das heißt eigentlich ein Täterprofil zeigt und trotzdem das Kind immer wieder ausliefern müssen, ist das sehr gerechtfertigt, dass diese Mütter Ängste haben und dass die da unbedingt Unterstützung brauchen, um das überhaupt aushalten zu können, um dann, wenn sie wirkliche Gefahr sehen, dann auch einen Ansprechpartner zu haben.
Okay, und wie würde man das denn jetzt von außen feststellen? Weil das finde ich ja wirklich schwierig, weil Sie sagen zum einen, also nehmen wir jetzt mal so eine klassische Dynamik, es gibt natürlich auch immer ganz viel dazwischen, aber nehmen wir zum einen die Dynamik, dass da zum Beispiel eine Mutter ist, die, sagen wir mal zum Beispiel, selbst psychisch belastet ist oder vielleicht eine Borderline-Störung vorliegt und die den Vater als den Bösen sieht und den Kontakt unterbinden will, was ja wiederum dann auch nicht gut für die Identitätsentwicklung des Kindes ist. So, das ist die eine Seite. Dann gibt es aber auch eine andere Variante auf der anderen Seite, dass der Vater tatsächlich ein Täter ist, dass vielleicht häusliche Gewalt stattgefunden hat etc. und die Mutter das Kind tatsächlich schützen möchte. Jetzt zeigt eine Mutter in dem Fall vielleicht ähnliches Verhalten, aber es sind ja zwei komplett verschiedene Situationen. Genau. Wie können denn jetzt Fachkräfte oder wie können Institutionen das von außen sehen? Wie wird das dann festgestellt?
Also erstmal kann man schon feststellen, ob es häusliche Gewalt überhaupt gegeben hat. Das ist ja schon mal wichtig. Also in den meisten Fällen gibt es da klare Hinweise. Klar gibt es auch manchmal unterschiedliche Aussagen, aber in den meisten Fällen, die ich jedenfalls erlebt habe, gab es auch schon mal einen Polizeieinsatz oder gab es auch schon eine Anzeige beim Jugendamt, gab es schon mal vielleicht sogar ärztliche Atteste. Also es gab, also zumindest ist ein Beweis da, da gab es häusliche Gewalt. So. Und wenn es häusliche Gewalt gegeben hat, dann ist der zweite Schritt mit dem Tätervater, also nach der Trennung, sagen wir, danach wird die Trennung erfolgt, mit dem Tätervater zu reden, wie stehst du dazu? Und da kann man sehr schnell, wie ich das gerade gesagt habe, hören, gibt der Täter das zu oder bagatellisiert der das oder findet er das sogar gerechtfertigt? Will der Täter daran was ändern, das heißt vielleicht ein Anti-Aggressionstraining machen oder sich in Psychotherapie begeben. Das heißt, sagt er, ja, ich brauche Hilfe, ich habe das getan, das war falsch, ich brauche Hilfe und ich begebe mich auf diesen Weg. Wenn er das sagt, dann besteht überhaupt gar keine Gefahr, dass er das wiederholen wird oder zumindest ist die Gefahr sehr gering. Wenn er aber auf der anderen Seite sagt, das war ja gar nichts und die soll sich mal nicht so haben und außerdem war sie schuld, die Frau, die hat mich ja provoziert oder das Kind war schuld oder was weiß ich, dann müssen wir also sehr, sehr vorsichtig sein. Dann müssen wir also sehr, sehr genau schauen, gibt es Hinweise, dass der Vater wieder rückfällig jetzt in Anführungsstrichen werden könnte und das Kind dadurch in Gefahr gerät. Wie ist das? Und das muss erstmal in der Vorgeschichte, muss das genau eruiert werden.
Aber ist das, haben Sie das festgestellt, dass in Kindschaftsverfahren das tatsächlich eine Rolle spielt, wenn es dann, weiß ich nicht, um Umgangsregelungen oder Ähnliches geht, dass da wirklich genau geschaut wird, was ist der familiäre Hintergrund gewesen?
Ja, das wird meist, wird das doch gemacht, das wird sicherlich berücksichtigt, aber wir haben in Deutschland ja so eine Tendenz, Elternrecht vor Kindeswohl, das heißt der Recht des Vaters, Kontakt zum Kind zu haben, wird sehr hoch gehängt. Der ist sehr, sehr überbewertet, der ist überwertig. Und deshalb haben wir sehr häufig, dass das schon auch registriert wird. Man macht dann häufig dann erstmal begleiteten Umgang. Das ist die erste Phase, begleiteter Umgang, um zu sehen, wie es geht. Aber wir wissen, dass Täter eine ungeheure Fähigkeit haben, zu täuschen. Die haben einen wirklich, die sind sehr, sehr manipulativ, die können eine sehr intakte, pseudo-kooperative Fassade aufbauen und können sich also wirklich als vollkommen unauffällig darstellen, ja manchmal sogar als Opfer generieren, ja ich musste ja reagieren, ich bin ja provoziert worden, also eigentlich bin ich das Opfer. Also das ist sehr, sehr schwierig und wenn das dem Täter sehr gut gelingt, dann habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass dann teilweise unerbittlich das Kind dem wieder ausgeliefert wird. Auch wenn er nichts macht, auch wenn er also keine Therapie macht, nichts Wirkliches tut, um dagegen und eigentlich weiterhin das bagatellisiert, wird dann gesagt, naja, in den Umgangskontakten war das doch ganz in Ordnung, der hat doch mit dem Kind schön gespielt. Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht, ob der mit dem Kind schön spielt, aber das wird dann herangezogen, er spielt doch mit dem Kind so. Oder das Kind liebt doch den Vater, das Kind kommt und küsst den Vater und freut sich. Das wird ganz häufig gesagt. Ja, Kinder lieben immer ihre Eltern. Auch geschlagene Kinder lieben ihre Eltern. Die haben manchmal sogar eine besonders enge Bindung zu den Kindern, wir nennen das, zu den Eltern. Wir nennen das eine Angstbindung. Aber das heißt jetzt nicht, dass das Kind nicht parallel dazu unter erheblichem Stress steht. Weil das Kind, wenn es zu diesem gewalttätigen Vater kommt, muss diesen Vater beschwichtigen. Das muss lächeln, das muss dem Vater um den Hals fallen, muss ihn küssen, muss sagen, Papa, ich hab dich lieb. Weil es hat die Erfahrung gemacht, wenn es sich besonders nett dem Vater gegenüber benimmt, dann entschärft es eine gefährliche Situation. Das heißt, dann kann es den Vater beschwichtigen, kann es den Vater regulieren. Das ist auch schon ein Teil der Parentifizierung. Ich muss einen gefährlichen Elternteil, einen emotional instabilen Elternteil regulieren. Und das mache ich eben durch ein unauffälliges Verhalten, durch ein fürsorgliches Verhalten, durch ein werbendes Verhalten. Das wird dann bei von den Fachkräften häufig fehlinterpretiert. Also auf der einen Seite, Sie sehen, der Vater täuscht, das heißt, der spielt ja schön mit dem Kind. Der macht ja alles, der kommt ja pünktlich zu den Umgangskontakten. Also formal ist doch alles korrekt. Gleichzeitig liebt das Kind doch den Vater, das heißt, geht ihm auf den Vater zu und umarmt ihn. Also ist überhaupt gar keine Gefahr gegeben. Die Umgangskontakte können jetzt weitergeführt werden ohne Begleitung. Das sind ganz häufig Phänomene, die wir da beobachten.
Und wie sehen Sie das in diesen Kontakten? Ich sage jetzt mal, Kind, also der Vater muss ja jetzt auch gar nicht körperlich gewalttätig oder missbräuchlich gegenüber des Kindes sein. Es kann ja auch sein, dass es emotional Gewalt herrscht, dass manipuliert wird, ja, dass der Vater das Kind nutzt als Erweiterung seines Egos. Ja, da gibt es ja einen großen Rahmen. Also ich sage jetzt mal, Machtmissbrauch oder Gewalt in dem Sinne ist ja nicht nur runterzubrechen auf geschlagen werden. Und Sie haben eben gesagt, gleichzeitig ist es aber für die Identitätsentwicklung ja eines Kindes total wichtig, auch seine Eltern zu haben und beide zu lieben. Würden Sie sagen, in solchen Fällen, wenn da möglicherweise ein Vater war, der zumindest gegenüber der Mutter schon vielleicht gewalttätig war und der in gewisser Form eben nach der Trennung auch noch in einer Art und Weise Gewalt ausübt, vielleicht im Sinne von Macht und Kontrolle, wo das Kind zwangsläufig irgendwie mit drin ist. Ist denn für das Kind es dann wirklich besser, überhaupt gar keinen Kontakt zu diesem Menschen zu haben oder im gewissen Rahmen schon immer zu beiden Eltern?
Ja, das kommt natürlich auf den Einzelfall an. Das muss man dann im Einzelfall überprüfen. Aber man muss einfach wissen, dass Männer, auch wenn sie nur einmal gewalttätig geworden sind, gelernt haben aus ihrer kindlichen Entwicklung, indem sie sich vielleicht mit ihrem gewalttätigen Vater identifiziert haben, dass ein Mann für sich selbst Sicherheit und Kontrolle herstellt durch Gewalt, durch Dominanz. Das heißt, diese Männer zeigen insgesamt ein Dominanzverhalten. Also ich sage, wo es lang geht. Ich kontrolliere die Situation. Und ich bin potenziell zu allem bereit, um diese Dominanz zu behaupten. Das ist die Grundhaltung, das ist deren Coping. Das heißt, das ist ihre Strategie, ihre Ängste zu besänftigen. Weil eigentlich steckt dahinter eine große Angst. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren, die Angst, überwältigt zu werden, die Angst, wieder geschlagen zu werden, wie sie es vielleicht in ihrer Familie erlebt haben, die Angst, betrogen zu werden und viele andere Ängste, die dahinter stehen. Und um diese Ängste gar nicht hochkommen zu lassen, wird ein riesiger Panzer der Dominanz und der Kontrolle aufgebaut. So, das führt aber dazu, dass auch die Empathie verloren geht. Weil wenn ich in meinen Beziehungen vor allem darauf aus bin, zu dominieren, zu kontrollieren, dann ist es für mich gar nicht so wichtig, empathisch zu sein, weil empathisch bedeutet ja auch mal die Kontrolle einem anderen zu überlassen, die Dominanz zurückzustellen, statt zu dominieren, zu kooperieren. Statt dominieren, kooperieren. Und genau das können diese Väter dann nicht, diese Männer dann nicht. Und das bedeutet aber auch, dass sie nicht nur gegenüber der Ex-Frau das nicht konnten, sondern dass sie das dann natürlich auch dem Kind gegenüber nicht können. Das heißt, sie möchten auch das Kind dominieren. Sie möchten das Kind kontrollieren. Sie möchten dem Kind genau sagen, was es zu machen hat. Und wenn das Kind das nicht macht, muss nicht unbedingt geschlagen werden, sondern wird das Kind entwertet. Du bist ein Versager, du bist eine Enttäuschung. Wenn du das jetzt nicht machst, brauchst du überhaupt nicht wiederzukommen. Wenn du das der Mama sagst, dann passiert aber was. Es wird gar nicht gesagt, genau was passiert, aber was Schreckliches passiert. Das heißt, das sind Drohgebärden. Das ist eine ziemlich schwierige Verhaltensweise gegenüber dem Kind, dass das Kind sowieso dauerhaft eingeschüchtert bleibt. Das heißt, ich muss immer gucken, was erwartet der Papa von mir, damit er nicht wieder bedrohlich oder entwertend mir gegenüber auftritt. Das heißt, eine dauerhafte Stresssituation ist die Folge. Und das ist eben etwas, was man ja schwierig, jetzt beispielsweise vor Gericht, objektivieren kann. Das spürt man, also wenn man länger dabei ist, spürt man das. Wenn man gut ausgebildet ist, dann kann man das auch schnell erkennen. Aber ich habe Ihnen ja schon gesagt, viele Fachkräfte fallen dann drauf rein, das Kind ist doch lieb zum Papa. Ja, es ist lieb zum Papa, um nicht wieder bedroht zu werden. Wobei das Bedrohen jetzt nicht unbedingt gleich Schläge bedeutet, sondern ich drohe mit Beziehungsabbruch, ich drohe mit Entwertung, du bist eine Enttäuschung für mich, du bist ein Versager, du bist schlecht, mit dir stimmt doch was nicht, du bist doch falsch, Also das ist natürlich auch für Kinder ganz bedrohlich. Und wenn es ganz lieb ist und überangepasst ist, dann wird das eben von den Fachkräften häufig dann fehlgedeutet. Das Kind liebt den Vater über alles und da muss man eben differenzierter drauf schauen.
Ja, und sehr schwierig und ja auch sehr verzweifelnd für teilweise, sagen wir jetzt mal, dann in dem Fall Mütter, die das betrifft. Wenn es jetzt so ist, dass es angeordnet wurde, auch gerichtlich, dass ein Beschluss geht, dass das Umgang existiert, auch mit so einem Vater, auch mit so einem Elternteil. Habe ich da als Mutter dann überhaupt eine Möglichkeit, mein Kind zu schützen in dem Rahmen? Oder wie kann ich irgendwie, ich kann mir vorstellen, man möchte ja immer, wir Menschen wollen ja Selbstwirksamkeit, wir wollen ja nicht das Gefühl haben, absoluten Kontrollverlust und Hilflosigkeit und Machtlosigkeit ausgeliefert zu sein. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Kind geht hier immer wieder in einen Kontakt mit einem Menschen, der mein Kind nicht gut tut, beziehungsweise es einfach Verhaltensweisen gibt, die meinem Kind nicht gut tun und möglicherweise schaden, dann ist es ja erstmal eine Form der Hilflosigkeit. Habe ich denn irgendeine, ja, gibt es eine Möglichkeit für mich in dem Fall als Mutter, dem entgegenzuwirken oder mein Kind da zu schützen?
Also ich finde, das Wichtigste in dem Fall ist, wenn man das mit den Fachkräften nicht kommunizieren kann, weil ich denke, man sollte das so, wie ich das jetzt hier dargelegt habe, aber das fällt natürlich Müttern schwer, weil ich schildere das ja jetzt hier aus einer Position der Neutralität heraus. Das heißt, der Fachlichkeit, der neutralen Fachlichkeit. Mütter sind ja emotional dabei. Das heißt, die werden das so, wie ich das jetzt Ihnen gerade erklärt habe, ja gar nicht so nüchtern darlegen können. Die werden da immer noch was drauflegen und noch was drauflegen und noch emotionaler werden. Und dann sagt die Fachkraft, ach, die Mutter, die übertreibt ja, die Mutter dramatisiert, das ist ja ein bisschen hysterisch, was die sagt, das ist ja auch. Und der Vater, der hat sich so nett um das Kind gekümmert, als wir da waren, und die Mutter dramatisiert, die macht da so ein Drama draus. Nee, das spricht ja eher gegen die Mutter. Also da gehen die Mütter noch eher in die Falle. Deshalb, erstens, wenn man sowas beschreibt, versuchen, wie gesagt, mir gelingt das, weil ich distanziert bin, aber Müttern ist das schwer, aber zumindest versuchen, immer bei der Faktenlage zu bleiben. Also zu sagen, in welcher Verfassung ist das Kind aus dem Kontakt mit dem Vater zurückgekommen? Was hat das Kind, wie aufgewühlt war das? Wie symptomatisch vielleicht ist das sogar geworden? Wie will das Kind zum Vater? Wie ist der Kindeswille? Das ist auch ganz wesentlich da. Der Kindeswille, muss man immer sagen, der wird immer unterschätzt. Wie ist das Kind? Freut das Kind, sich zum Vater zu gehen? Hat es Angst, zum Vater zu gehen? Dass das alles genau dargelegt wird. Und dass die Mutter auch mit dem Kind darüber spricht. Dass die ganz klar sagt, also wenn irgendetwas passiert beim Papa, kannst du mit mir darüber sprechen. Du brauchst keine Angst. Und selbst wenn der Papa dir das verbietet zu sprechen, du kannst, keiner darf dir verbieten, über etwas, was dich belastet, zu sprechen. Ich werde dich immer verstehen, ich werde dich nicht verurteilen. Ich stehe immer auf deiner Seite. Und das dem Kind so natürlich kindgerecht, nicht so in der Sprache, wie ich das gerade sage, sondern kindgerecht, dem Kind das klar zu machen, um dann eben immer wieder zu sehen, wie kommt das Kind zurück vom Vater? Wie kann ich mit dem Kind darüber zu kommunizieren? Was ist wirklich passiert? Wie kann man dann praktisch mit den Fachkräften dann darüber kommunizieren? Ich hatte jetzt neulich so einen Fall, da hat das Kind klar kommuniziert, dass der Vater vor dem Kind Pornos gesehen hat. Ne, ganz klar, das geht natürlich, also das ist ganz klar, so nackte Menschen, die da waren und was weiß ich, das muss man dann sofort thematisieren. Der Vater schützt das Kind nicht, der setzt das Kind gefährlichen Inhalten aus. Das sind alles Punkte, die muss man ernst nehmen. Da muss man also ganz klar auch mit den Fachkräften darüber kommunizieren. Aber in manchen Fällen, ich möchte das gar nicht schönreden jetzt, in manchen Fällen heißt es erstmal aushalten, weil wirklich weil die Fachkräfte einfach nicht diese Fähigkeiten haben, das zu durchschauen und dann einfach sammeln, schauen, mit dem Kind darüber sprechen und wenn neue Sachverhalte auftreten, sofort Alarm schlagen. Mehr wird man nicht machen können.
Was glauben Sie, was bräuchten Fachkräfte, um diese dysfunktionalen Familiensysteme besser blicken zu können? Was glauben Sie, was fehlt sowohl Sozialarbeiterin aus dem Jugendamt, aber auch zum Teil eben Familienrichter oder Familienrichterin, dass die das besser erkennen können?
Ja, es ist erstmal eine allgemeine Unterqualifizierung zu beobachten. Das heißt, in den Studiengängen, beispielsweise für die soziale Arbeit, gibt es zwar Kurse, psychische Erkrankungen, aber es wird nicht verstanden, dass fast alle Sozialarbeiter später in ihrer Praxis fast ausnahmslos mit psychisch belasteten Menschen arbeiten müssen. Das heißt, gesunde Menschen brauchen keine Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, sage ich jetzt einfach mal so ganz ein bisschen polemisch zugespitzt. Die brauchen das nicht. Das heißt, es ist eigentlich ein zentrales Merkmal der späteren Tätigkeit. Nun ist in der sozialen Arbeit natürlich große Angst davor, die Arbeit zu psychiatrisieren, wie die sagen. Wir wollen doch nicht alles psychologisieren oder psychiatrisieren. Das heißt, viele Professoren wissen es ja auch nicht. Das heißt, jetzt müssten die Professoren sich erstmal qualifizieren, um ihre Studenten darüber eben zu unterrichten. Das heißt, eine gewisse Psychologisierung, behaupte ich mal, der pädagogischen Ausbildungsgänge ist unabdingbar. Das klingt jetzt unpopulär, aber eine gewisse Psychologisierung brauchen wir. Sonst haben wir Laienfachkräfte, sage ich jetzt mal, die von der Uni kommen und teilweise sehen wir ja in den Jugendämtern, haben wir ja eine große Personalfluktuation. Das heißt, da sehen wir ganz häufig, dass sehr, sehr junge Studentinnen und Studenten dann gleich als erste Stelle in den ASD gehen. Und das ist natürlich eine absolute Überforderung. Eigentlich geht das ja gar nicht vom Studium in den Kinderschutz. Kinderschutz ist von zentraler Bedeutung. Kinderschutz ist der Brennpunkt der Arbeit, der sozialen Arbeit. Ich kann mir eigentlich nichts Schwierigeres vorstellen. Also ich würde sagen, ASD-Arbeit ist die Königsdisziplin der sozialen Arbeit. Ja, und wenn man da als Anfänger ohne Erfahrung, ohne Qualifizierung, ohne ausreichende Ausbildung da reingeht, kann man ein solches komplexes Familiengeschehen gar nicht verstehen. Das geht gar nicht. Das Gleiche ist natürlich bei Richtern. Die haben ja eine Ausbildung, die ja mit solchen Psychopathologien nun überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, sie haben die Letztverantwortung, haben aber auch da überhaupt keine entsprechende Ausbildung. Das heißt, die delegieren ja die Verantwortung eigentlich zu den Gutachtern. Und auch da haben wir viel zu wenig Gutachter, viel zu wenig qualifizierte Gutachter. Das heißt, wir müssen das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das heißt, dieses Wissen müssen wir endlich in die Breite bringen und müssen endlich sagen, ja, solche traumatisierten Familiensysteme, und worüber wir jetzt gerade sprechen, sind traumatisierte Familiensysteme, haben bestimmte Muster. Und diese Muster kann man erkennen, wenn man trainiert ist. Und dann lässt man sich nicht täuschen, dann lässt man sich nicht verwirren, weil das machen diese Familiensysteme sehr gerne, weil sie so chamäleonartig sind. Das heißt, mal funktionieren die besser, dann funktionieren die wieder schlechter. Die sind also stabil, instabil, berechenbar, unberechenbar. Und das kann natürlich jemanden, der selbst unsicher ist, sehr schnell in die Paralyse bringen, also in die Handlungsunfähigkeit. Und deshalb ist ganz wichtig hier, Qualifikation, Fortbildung, Training, Supervision, Anleitung und immer wieder im Team darüber zu sprechen, um welches Familiensystem handelt es sich.
Ja. Ja, und ich finde das auch so wichtig, und ich finde zum einen auch wichtig natürlich, wie Sie sagen und worum es ja geht, am Ende sollte es ja zum größten Teil um das Wohl des Kindes gehen, weil am Ende geht es um das Kind und man hat eben häufig das Gefühl, das Elternwohl steht ein bisschen darüber als das Kindeswohl. Und gleichzeitig breche ich auch immer gern dafür eine Lanze, wenn wir hier von Familiensystemen reden, in denen häusliche Gewalt stattgefunden hat oder eben dann noch Nachtrennungsgewalt stattfindet, nach einer Trennung eben dann auch noch weiter Macht ausgeübt wird und es dann eben auch auf die Kinder geht, finde ich es gleichzeitig auch wichtig zu sehen, da ist nicht nur ein Kind, was einer Situation hilflos ausgeliefert ist, sondern da ist unter Umständen auch noch eine alleinerziehende Mutter, die ist auch nicht geschützt, ne? Und ich finde, dieses nicht Schützen in diesem Kontext von Mutter und Kind so gefährlich, weil wenn eine Mutter nicht geschützt ist und womöglicherweise durch diese Situation psychisch dann auch noch stark belastet wird, weil es ist ja eine enorme Mehrfachbelastung, eine enorme Stresssituation, hat das ja wiederum dann auch wieder Auswirkungen aufs Kind. Also am Ende geht es ja immer wieder alles aufs Kind zurück. Und Das ist leider was ich auch oft erlebe, dass da ganz wenig auch geschaut wird, wenn dann nachher auch Eltern da ständig vorm Familiengericht sitzen. Ja, warum sitzen die denn immer wieder hier? Warum sitzt die Mutter immer wieder hier? Was ist denn da immer wieder los? Warum sind die immer wieder im Gespräch? Wieso passiert denn da nichts weiter? Und da dann oft eben nicht gesehen wird, welche Not dann auch bei dem Elternteil ist, der das alles aushalten muss oder der das alles mit ausbaden muss. Ne? Und das kann ja eben auch einfach krank machen. Also es ist ja hochbelastend. Ja.
Ja. Und wir müssen einfach, und das, da gebe ich Ihnen umfänglich recht natürlich, und wir müssen auch damit, davon ausgehen, wenn ein Elternteil in ängstlicher Sorge gehalten wird, dass dieser Elternteil dann eben auch in seiner Fürsorge für das Kind beeinträchtigt ist. Weil wenn eine Mutter, sagen wir mal, das Kind ist bei der Mutter, permanent ängstlich ist und besorgt ist und sich hilflos fühlt, ohnmächtig fühlt, dann wird die auch dem Kind nicht das Sicherheitsgefühl geben können, was Kinder brauchen. Kinder brauchen Sicherheit, Kinder brauchen Schutz, Kinder brauchen Stabilität. Und wenn sie eine ängstliche, unsichere Mutter, die immer wieder auch Ohnmachtserfahrungen, selbst Unwirksamkeitserfahrungen gegenüber den Fachkräften hat, erleben, immer wieder zerrissen sind in ihrer Loyalität zwischen den Eltern, dann ist es selbstverständlich, dass diese Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung Schaden nehmen müssen. Das kann gar nicht anders sein. Da klar hat man immer Hoffnung, dass es resiliente Kinder gibt. Das gibt es auch einige. Klar hängt das auch von der Genetik ab. Es hängt auch davon ab, wie die Intelligenz der Kinder ist. Intelligentere Kinder haben bessere Möglichkeiten, das schnell zu erkennen und da einen Weg für sich zu finden, also eine Notreifung zu vollziehen, also um möglichst rasch unabhängig zu werden. Andere Kinder haben diese Möglichkeit nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Herausforderungen in diesen Bereichen sind gigantisch für die Kinder. Mhm.
Ich habe zum Abschluss immer noch eine Frage, die stelle ich tatsächlich jedem Interviewgast, den ich hier habe. Und zwar stelle ich mir immer vor, dass jetzt gerade eine alleinerziehende Mutter zuhört und sagen wir eine alleinerziehende Mutter, die sich genau in so einer Lage befindet, die aus einer sehr konflikthaften Familiendynamik kommt, die getrennt ist, die möglicherweise auch sogar häusliche Gewalt erfahren hat und wo es mit dem Ex-Partner sehr schwierig ist und die eben hoch belastet ist, eben auch durch diese hochkonflikthafte Situation und auch vielleicht voller Ängste und voller Sorge, weil das Kind auch immer wieder in diesen Kontakt geht, wo sie Sorge hat, dass ihr Kind da nicht gut geschützt ist. Was würden Sie so einer Mutter, die jetzt zuhört, empfehlen? Was würden Sie ihr mit auf den Weg geben?
Ja, das Wesentliche ist, dass die Mutter auf sich selbst erstmal schaut. Ich sage, dass der Kern ist immer die Selbstfürsorge. Das heißt, diese Mütter, die solche gewalttätigen Männer hatten, kommen auch häufig aus belasteten Familien, wo sie auch gelernt haben, auf dich kommt es nicht an, auf deine Bedürfnisse kommt es nicht an. Du musst dich anpassen, du musst dich unterwerfen, du darfst keinen eigenen Willen haben. Du musst tun, was andere von dir erwarten. Und das führt dazu, dass sie eben dann sehr lange auch die Dominanz eines solchen gefährlichen Mannes ertragen haben. Aber das sind auch häufig gewisse Prägungen aus der Primärfamilie dahinter, dass das ihre Überlebensstrategie ist der Überanpassung, der Unterwerfung. Während beim Mann ist die Überlebensstrategie der Dominanz, der Kontrolle. Und das passt dann häufig zusammen. Wenn das dann auseinandergeht, ist es ganz wichtig, dass die Frau sagt, ich muss an meiner Autonomie arbeiten, ich muss bereit sein, auch auf meine Intuition zu hören, Selbstfürsorge zu leisten, mich zu entspannen, meinen Weg zu gehen, eine richtige Haltung zu entwickeln. Und ich sage immer, die Haltung ist das Wesentliche im Leben, dass ich eine Metaebene habe, eine Vogelperspektive, wo ich sage, ja, ich weiß jetzt, was geht. Ich weiß, wo die Grenzen sind. Ich weiß, wann ich mich selbst regulieren muss. Und deshalb nur gut regulierte Mütter können dann auch ihre Kinder regulieren, können reguliert mit den Fachkräften reden, können deshalb gute Strategien finden und deshalb ist immer die Selbstfürsorge das Wesentliche. Wie stehe ich zu mir selbst? Und wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und sagen, ja, ich weiß, ich habe einen inneren Kompass und ich lasse mich nicht von jeder Fachkraft wieder verunsichern, die wieder eine absurde Meinung vor sich her trägt oder wieder von einem Erpressungsversuch des Vaters einschüchtern oder wieder von der enttäuschenden Reaktion meiner eigenen Eltern, die das auch nicht richtig verstehen und die sagen, ja, dann musst du dich halt mal das und dann geh doch noch mal zu ihm hin und sprich doch noch mal zu ihm. Also auch da ist ja immer, dass dann die Rückendeckung manchmal selbst in der eigenen Familie fehlt. Und da klar zu sagen, nein, ich möchte an meiner eigenen Haltung, an meiner eigenen Autonomie arbeiten, an meiner eigenen Selbstfürsorge, dann haben sie auch schon viel für das Kind getan, weil das wird sich automatisch auf das Kind auswirken.
Ja, vielen Dank. Das war sehr viel, das war intensiv und ich fand es aber total wichtig, auch inhaltlich, was wir hier heute besprochen haben. Ich hoffe, dass es ganz, ganz viele Menschen erreicht. Vielen, vielen Dank, Herr Hipp, dass Sie sich da heute die Zeit genommen haben, hier das rauszugeben und ich merke auch immer, mit was für einer Leidenschaft Sie dabei sind und dass das auch einfach wirklich ein Thema ist, was Sie auch berührt und deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren und mir darüber gesprochen haben.
Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Herder. Alles Gute.
Dankeschön. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch, dieses Interview mit Dr. Hipp gefallen. Ich hoffe, du konntest dir hier heute einiges für dich mitnehmen. Zum einen vielleicht ein Wissen, was dir hilft, zum anderen aber vielleicht den ein oder anderen Impuls, wie du vielleicht mit bestimmten Herausforderungen, denen du aktuell gestellt bist, umgehen kannst. In den Shownotes findest du auch einige Informationen von mir, wie und wo du in deiner Stadt, in deinem Ort Hilfsangebote finden und nutzen könntest. Auch die Website von Dr. Hipp habe ich verlinkt. Für den Fall, dass du eine Fachkraft bist oder jemand, der interessiert ist, Dr. Hipp einmal als Referent zu buchen. Mich interessieren natürlich auch deine Gedanken zu dem heutigen Interview. Teile diese gern bei Instagram mit mir unter @elefantenreise. Ich freue mich immer, von dir zu lesen. Abonniere und bewerte diesen Podcast, denn damit unterstützt du mich, noch viel, viel mehr Menschen zu erreichen. Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute zuzuhören. Ich bedanke mich, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.